Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge jetzt von Equidemia Insights. Ich habe hier gerade noch so einen ganz kleinen Technik-Struggle, kann nur besser werden, aber ich glaube, wird schon jetzt so laufen, wie es läuft. So, herzlich willkommen zurück bei Equidemia Insights Training. Neu denken. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin die Gründerin von Equidemia und in diesem Podcast geht es immer um Evidenz, aber eben auch Erfahrung. Denn wir wollen gar nicht so tun, als ob Wissenschaft immer alles weiß, tut sie nämlich nicht. Manchmal ist es sogar erstaunlich langsam und wenig, was wir in der Wissenschaft schon als Evidenzlage haben und in Korrelation zu dem, was wir in der Praxis beobachten. Deswegen brauchen wir aber Evidenz gar nicht so sehr als starre Schablone, in die wir alles reinpressen wollen, in die wir jedes Pferd reinpressen wollen, sondern als Denkwerkzeug. Evidenz hilft uns nämlich, an der einen oder anderen Stelle uns früher sicher zu sein. Sie hilft uns, Beobachtung und Behauptung voneinander zu trennen und sie hilft uns vor allem zwischen Erfahrung, Hoffnung, Hypothese und tatsächlicher Ursache zu unterscheiden. Genau darum geht es heute in dieser Folge. Ich möchte nämlich was mit euch teilen, was mir letzte Woche passiert ist. Ich war auf Fortbildung, das mache ich ja ganz gerne. Und es geht um den Unterschied zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft. Es geht um Konzepte, die sich hervorragend verkaufen, weil sie erstmal so klingen, als würden sie endlich Ordnung ins Chaos bringen, weil sie so klingen, als würden sie das fehlende Puzzlestück bringen und weil sie so ein bisschen so klingen, als wenn jemand den Heiligen Gral gefunden hat und alle anderen sind zu dumm, das Offensichtliche doch zu sehen. Und vielleicht gibt es da noch so ein kleines bisschen Geheimwissen hinten dran, was auch noch wichtig wäre. Was ich letzte Woche gelernt habe und was ich nicht gelernt habe, das möchte ich euch gleich in der nächsten halben Stunde oder in den nächsten 45 Minuten erzählen, da ich erzähle, was ich gelernt habe, was ich nicht gelernt habe und wie die Sache mit dem Puzzleteilen ist. Und deswegen wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei der Folge, die jetzt kommt. Genau. Ich lass mich mal meinen roten Faden wiederfinden. Du merkst, das Thema hat mich auch emotional so ein kleines bisschen angefasst, denn auch ich gehöre zu denjenigen, die den Zauberlöwenzahn suchen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe so viel probiert. Ich habe so viel mit meinen eigenen Pferden durchgemacht und ich habe so viele Besitzer und Pferde, die ich begleite, entweder in der Ganganalyse oder auch in der Rehabilitation oder eben auch beim Pferdekauf schon. Wir sind jetzt wirklich, wirklich gut darin geworden, Fehler zu sehen. Aber was ich mir auch wünschen würde, ist, dass ich nicht nur Fehler sehen kann, sondern dass ich den Schlüssel in genau das eine Schloss stecken kann und sagen können, mit diesem Zauberwerkzeug können wir alle Probleme lösen. Ja? Und immer dann, wenn ich höre, es gibt was Neues auf dem Markt, dann bin ich natürlich auch mega krass interessiert, denn ich würde mir das auch wünschen. Ich würde mir das total gerne wünschen. Und heute muss ich mit einem Satz anfangen, den man als Mensch, der selbst unterrichtet und ausbildet und Fortbildung anbietet, vielleicht nicht ganz gerne öffentlich sagt, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin reingefallen und zwar so richtig krass. Und das macht was mit mir. Das macht was mit mir emotional, aber eben auch intellektuell. Und ich bin sehr gespannt, wie eure Erfahrungen dazu sind. Ich hoffe, dass der eine oder andere seine Erfahrungen mit mir unter diesem Podcast oder unter diesem Video, egal ob ihr es hört oder seht, auch teilt. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich war gerade auf einer Fortbildung, ich war gerade letzte Woche eine Woche in Deutschland auf einer Fortbildung. Für mich ist Fortbildung ja auch immer mit viel Aufwand, viel Zeit, viel Kosten verbunden. Und ich habe mir die Fortbildung angeguckt, weil ich mir die Referentin eigentlich angucken wollte im Kontext für unsere Masterclass. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aber alles, was in die Masterclass rein darf, muss natürlich erstmal durch meinen Selina-Filter. Denn es reicht ja, wenn ich Fehler mache, die muss ich ja nicht irgendwie an alle Schüler weitergeben. Und ich möchte eigentlich nicht so gerne meinen Schülern irgendwas anbieten und denen sagen, das ist toll und beschäftigt euch mal damit und investiert da mal Zeit rein, wenn ich vorher schon weiß, dass es Murks ist. Ich bemühe mich ja wirklich, eine Kollegin von mir, die in der Masterclass dabei ist, sagt immer, ich bin erstaunt darüber, wie viel Zeit und Energie du in diese Ausbildung steckst. Ja, das ist so, aber das hat eben auch, das, vielleicht ist das ein bisschen meine Mission, vielleicht ist das meine Persönlichkeit, ich kann es dir nicht sagen, aber ich finde, es reicht, wenn ich schon auf die Nase gefallen bin. Vielleicht möchte ich euch auch ersparen, das eine oder andere nachzumachen. Vielleicht müsst ihr auch selber das eine oder andere ausprobieren. Aber genau, hier geht es ja jetzt darum, was ich meinen Schülern zumute. Und da möchte ich, da ist mein Ziel, euch als Schüler, als Teilnehmer der Masterclass so einen guten Kontext zu geben, dass ihr hinterher die Spreu vom Weizen trennen könnt und auch wisst, was wirklich funktioniert, was vielleicht funktioniert, aber man weiß es nicht so genau, und was einfach Bullshit ist. Und irgendwo dazwischen müsst ihr dann eure eigene Wahrheit finden und eure eigenen Rehabilitationsmethoden auch applizieren. Und zurück zu der Fortbildung, auf der ich war, an der ich natürlich mega interessiert war, denn vielleicht ist das ja was, was ich noch nicht wusste. Gerade das Thema, es ging um Neurologie, gerade das Thema Neurologie ist ja beim Pferd auch noch bisschen dünn, ne, an der einen oder anderen Stelle. Wissenschaftlich wissen wir da ja tatsächlich schon ziemlich viel, in der Praxis angekommen, ist da natürlich, ja, was heißt natürlich, aber es dauert ja immer einen Moment, bis es von der Praxis in die Wissenschaft geht, von der Wissenschaft in die Praxis geht, genau umgekehrt, ist da noch nicht so viel angekommen. Also ich kenne diese Hoffnung also sehr, sehr gut. Also habe ich mein Köfferchen gepackt und bin losgezogen, und es hörte sich erstmal alles großartig an. Wir hatten eine Referentin mit tierärztlichem Hintergrund, die hat noch ein paar Studien, also die hat sich noch außerhalb des tiermedizinischen Studiums weitergebildet, die hat sich mit dem Gehirn beschäftigt. Ich war sehr beeindruckt. Und bei manchen Fortbildungen ist es genau das, ne? Also ich habe den Hintergrund, ich recherchiere immer den Hintergrund von Referenten. Ich habe mir den Hintergrund angeguckt und bin dann erstmal überzeugt gewesen und bin dann losgeflogen. Jetzt habe ich mich in die Fortbildung gesetzt, und dann gab es so ein kleines bisschen Neurophysiologie, ziemlich viele lateinische Begriffe und einige sehr spektakuläre Fallbeispiele. Und am Ende der Fortbildung wussten wir jetzt, dass es Kranialnerven gibt und dass man die testen kann, dass man also gucken kann, was ist ein Pupillenreflex. Das habt ihr alle schon mal gehört. Was ist ein Pupillenreflex? Auch Klopftests machen kann und gucken kann, funktionieren die Nüstern? Kann das Pferd riechen? Hält es den Kopf schief oder gerade? Ja, und so weiter. Was mir allerdings gefehlt hat, wäre jetzt gewesen, am Ende der Fortbildung so eine ganz klare Struktur von, wenn ihr XY getestet habt und das Ergebnis Z ist, dann würden sich dafür die Rehabilitationsmaßnahmen 1, 2, 3 anbieten. Die gab es nicht. Also habe ich das gemacht, was ich am besten kann. Ich habe recherchiert. Ich hab mir auch die Bücher dazu angeguckt, die es dazu gibt bei Menschen, und habe dann ein paar Leute angerufen, die in dem Feld wirklich aktiv sind. Denn man kann mir viel vorwerfen, aber eine Sache bin ich. Ich bin gut vernetzt. Ich weiß im Zweifelsfall, ich weiß nicht alles. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, es zu wissen. Ich glaube, das kann gar nicht gehen. Aber ich weiß, wen ich fragen muss. Und ich finde das unglaublich wertvoll, dass ich im Zweifelsfall ein Netzwerk habe, auf das ich mich verlassen kann und wo ich sagen kann, pass mal auf, das und das ist das, was ich gerade gehört habe und womit ich gerade in Kontakt gekommen bin. Gib mir doch mal ein bisschen, wo kann ich weiterlernen? Wo kann ich weiterlesen? Was ist deine Erfahrung dazu? Das habe ich also auch in diesem Fall gemacht. Und nachdem ich mich ein paar Tage damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, die Evidenzlage ist dünn. Und zwar so richtig dünn. Ich würde sagen, daneben sieht die Polyvagaltheorie fast aus wie stabile Wissenschaft, und die ist schon dünn. Wie kann das denn sein? Also es liegt natürlich einerseits daran, ich bin ganz aufgeregt, ich habe hier so ein schönes Skript vorbereitet. Ich muss mal kurz über mich selber lachen. Ich habe so ein schönes Skript vorbereitet und wollte euch das ganz detailliert erzählen und merke, dass ich so ein bisschen carried away bin beim Erzählen, denn es hat mich echt angefasst, dass ich da so auf die Nase gefallen bin. Wenn mir das passiert, passiert das auch jedem anderen. Genau deswegen reden wir heute darüber. Genau, also wie kann das erstmal passieren? Das kann natürlich passieren, weil wir gerade im Pferdebereich so wenig Kontext haben Vielleicht ist es in anderen Bereichen auch so, da bin ich kein Experte. Aber im Pferdebereich haben wir so wenig Kontext. Wir wissen so wenig, wie Haltung den Mental State, also die Psychologie des Pferdes beeinflusst. Und wir wissen so wenig, wie Ernährung das beeinflusst. Und wir wissen so wenig, wie man Ressourcen managen kann und was für eine Rolle das Training spielt und was trainierbar ist und was nicht. Und wir sehen es vielleicht, wenn ein Pferd auf drei Beinen lahm ist. Wir sehen es nicht, wenn es auf vier Beinen lahm ist. Und wir sehen auch nicht, was ist funktional und was ist dysfunktional, weil wir gar kein Gefühl dafür haben, was eigentlich normal ist. Und genau deshalb haben solche Fortbildungen natürlich eine Chance. Man legt ein bisschen solide Physiologie unten drunter. Also ein Gehirn hat jeder, ne, dass es ein zentrales und ein peripheres Nervensystem gibt. Also einmal das zentrale Nervensystem, die Verbindung zwischen Gehirn und Dura, die durch den Körper läuft, geschützt von der Wirbelsäule. Und dann die Nerven, die nach außen outbranchen. Das ist, glaube ich, auch bei dem letzten mittlerweile angekommen. Das legen wir unten drunter. Auch, dass es eine Verknüpfung gibt zwischen den Sinnesorganen und dass das im Gehirn verarbeitet wird und dass das natürlich einen physiologischen Output hat und dass wir darüber reden müssen, ob die, dass wir über Stresslevel zum Beispiel reden müssen und so weiter und so weiter. Das ist bei jedem angekommen und oder bei vielen angekommen und davon sind viele schon beeindruckt, dass alles andere, was hinterherkommt, gar nicht hinterfragt wird. Dann schmeißen wir da oben drauf noch ein Wirrwarr an lateinischen Begriffen. Vielleicht erfinden wir noch die eine oder andere Krankheit obendrauf. Und dann gibt es natürlich gratis und frei Haus auch direkt noch die Lösung dazu. Bei mir ist das jetzt so gewesen. Jetzt bin ich vielleicht, ich bin nicht der super Standardkunde dafür, denn auch wenn ich erstmal da reingetappt bin in die Falle, ich Gott sei Dank schon ein bisschen neurophysiologisches Grundwissen und mir ist durchaus aufgefallen, dass die eine oder andere Begrifflichkeit in der Definition der Referentin nicht korrekt war. An dieser Stelle liebe Grüße an die liebe Frauke. Danke für die gute Ausbildung, die wir von dir auch in der im Rahmen der Masterclass bekommen, aber auch sonntags bei mir am Kaffeetisch, dass mir das aufgefallen ist und dass ich das einsortieren konnte. Wenn jetzt jemand über Schmerzgedächtnis spricht und so das nicht ordentlich definieren kann, sondern tatsächlich noch so tut, als wäre Schmerzgedächtnis was, was in der Vergangenheit liegt und man müsste drüber wegreiten, dann wird es ein kleines bisschen wild bei mir. Nun, auch hier danke an die Mädels von Equine Studies, danke an Tirsa und Stefania, dafür, dass ich ein Gefühl dafür bekommen habe oder dass ich weiß, was normal ist und was nicht normal ist und dann entsprechend auch bei sowohl der Ganganalyse als auch bei den erfolgten Rehabilitationsmaßnahmen einschätzen kann, ist das eine gute Idee oder ist das keine so gute Idee. Viele Kollegen haben das Handwerkszeug aber nicht an der Hand und sind eben genauso wie ich auf der Suche nach dem Zauberlöwenzahn und die können das dann nicht so sauber einsortieren, dann wird es natürlich wild. Am Ende dieser Fortbildung hatte ich nicht die erhofften neuen Werkzeuge im Koffer, sondern am Ende hatte ich im Koffer ich hätte mich für eine weiterführende zweijährige Ausbildung anmelden können oder ich könnte das tun, allerdings nur, wenn ich Tierärztin bin, schaffe ich jetzt bis Oktober nicht mehr und wenn ich 12.000 Euro für die 6 Module investiere und dafür dann jedes Mal nach Dänemark fliege. Lass mich ganz kurz überlegen, das wird nichts. Tatsächlich würde ich wahrscheinlich noch in die Tasche greifen, genauso wie wir alle. Und das ist ja auch der Mechanismus, mit dem das funktioniert und das ist der Mechanismus, den mir die Marketingleute immer wieder empfehlen und bei dem ich mich so sehr weigere, das bei Equidemia anzuwenden, weil ich irgendwie total gerne in den Spiegel gucken möchte und so eine Scheiße einfach nicht machen will. Wir verkaufen das Prinzip, dann wird das Prinzip Hoffnung verkauft. Also wir geben so einen kleinen, wir füttern das mal kurz an und dann stiften wir Verwirrung mit vielen Dingen, die keiner nachvollziehen kann. Und wenn ich jetzt mehr wissen will und wenn ich das auflösen will, dann muss ich eben richtig viel Geld investieren. Und wir tun das, weil wir unsere Pferde lieben. Über die soziale Bindung funktioniert das dann am Ende des Tages auch. Entsprechend schockiert war ich, als ich meine Recherche gemacht habe und festgestellt habe, viel von dem, was da behauptet wird, wissen wir überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine Evidenzlage dafür. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Polyvagaltheorie hört sich fast stabil daneben an. Und sogar da wissen wir ja, dass es nicht stimmt. Und die Evidenzlage ist sogar beim Menschen schon dünn. Das heißt, beim Pferd ist sie quasi nicht vorhanden. Können wir jetzt alles, haben wir schon ganz oft diskutiert hier im Podcast, können wir jetzt alles, was wir über Menschen glauben zu wissen oder eben auch nicht glauben zu wissen, aufs Pferd übertragen? Unreflektiert? Nein. Auf gar keinen Fall, können wir nicht, ist eine andere Spezies. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch ein paar grundlegende Unterschiede. Und wie kann das jetzt sein, dass, wenn wir diese Fallbeispiele in der Rehabilitation sehen, einige der Pferde und Hunde, die da gezeigt werden, doch mit guten Erfolgen nach Hause kommen? Ja, wie kann das sein? Das ist was, worüber ich lange nachgedacht habe. Und auch hier nochmal vielen Dank an die Kollegen, die das mit mir reflektiert haben und diskutiert haben. Denn was wir ganz oft nicht sagen können, oder wenn wir über Evidenz sprechen wollen, dann muss man immer sagen können, diese Maßnahme hat zu diesem Ergebnis geführt. Und immer dann, wenn wir ein Potpourri an Maßnahmen haben, ist das natürlich nicht mehr so einfach. Ja, jetzt hatten wir zum Beispiel auch so Behauptungen dazwischen, wie dass der Kiefer einen Einfluss von 40%, je nachdem, wen du fragst, wir haben alle unterschiedliche Zahlen aufgeschrieben, ist auch schon kein gutes Zeichen, zwischen 40% und 75% auf den Erregungszustand zum Beispiel des Vagusnerves hat. Was davon ist physiologisch belegbar? Ja. Ah, es gibt eine sowohl Efferenz als auch Afferenz, also sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen. Alles, was im Kiefer passiert, hat Einfluss auf den Vagusnerv oder zumindest gibt es da eine neuronale Verknüpfung. Und was wir auch alle können, ist, dass wenn das Stresslevel steigt, beißen wir gerne mal die Zähne zusammen. Ja, also auch da seht ihr, da gibt es eine Verbindung. Können wir jetzt tatsächlich sagen, wie viel Prozent das sind? Eher unwahrscheinlich. Warum? Weil der Vagusnerv, falls ihr es schon mal gehört habt, der längste Nerv im Pferdekörper, auch im Menschenkörper ist. Der ist für so ziemlich alles verantwortlich, ist zum Beispiel mit den Organen verbunden. Und ich kann ja jetzt nicht aufhören zu verdauen, während ich eine Studie darüber mache, wie die Kiefertätigkeit oder Schmerz im Kiefer, Unbehagen im Kiefer, den Vagusnerv beeinflusst. Das geht ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht die Umwelt abschalten und sagen, Sonne, hör mal auf zu scheinen oder Regen, hör mal auf zu regnen, zu testen, wie sich dann das Erregungslevel im Vagusnerv verändern, wenn ich die Zähne aufeinander beiße. Das geht ja gar nicht. Das heißt also, wenn wir kurz ein bisschen logisch drüber nachdenken, dann merken wir, die eine oder andere Behauptung, die in solchen Veranstaltungen unters Volk gebracht wird, die sind nicht mehr oder nicht weniger solide als das, was die AfD im Wahlkampf erzählt. Die sind populistisch. Und warum funktioniert das? Naja, weil wir doch so gerne die Antwort hätten und weil es uns doch so schwer fällt zu akzeptieren, dass wir dem einen oder anderen Tier nicht helfen können. Wer will das denn? Also willst du das jemandem erzählen? Ich will das nicht. Natürlich versuche ich alles. Natürlich versuche ich alles, um meinen eigenen Pferden oder eben auch Kundenpferden zu helfen. Und natürlich halten wir uns an dem letzten Strohhalm fest. Und jetzt kommt da einer, der auch noch ausreichend prominent und kompetent auftritt und sagt, ich erkläre dir, was da passiert. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger dahin stellt und sagt, gibt der Sache jetzt auch noch einen Namen. Und alle anderen, die nicht so klug sind, auf die Neurologie zu gucken, die werden es nie herausfinden. Die können einfach nicht helfen. Und zack, haben wir die Schuld schon mal eben wieder rübergeschmissen. Haben wir direkt schon mal, wenn du dich nicht weiterbildest, dann ist das deine Schuld, dass deine Pferde und deine Patienten nicht gesund werden. Und das ist natürlich eine mega moralische Keule, die funktioniert. Einmal zurück zu den spektakulären Fallbeispielen, die wir in der Fortbildung gesehen haben. Denn offensichtlich konnten ja einige Pferde durchaus gut begleitet werden. Wie kann das trotzdem sein? Was trotzdem sein kann, ist, dass denn neben diesen kranialen Testungen und den drei verschiedenen Maßnahmen, die da vorgestellt worden sind, ist auch noch weiteres mit den Pferden passiert. Die sind innerhalb von, sind direkt nach der Testung, sind die chiropraktisch behandelt worden. Eine Woche später sind die erneut chiropraktisch behandelt worden. 2 Wochen später sind die erneut chiropraktisch behandelt worden. Dann nochmal in einem Intervall von 2 Wochen und dann nochmal in einem Intervall von 4 Wochen. Wir haben also schon mal hier eine relativ hohe Behandlungsdichte. Und die Evidenzlage in der Chiropraxis und auch in der Akupunktur und auch in anderen physiotherapeutischen Maßnahmen, die ist ja jetzt gar nicht so schlecht, ne? Also, dass das irgendwie hilft auf verschiedenen Ebenen. Wenn jemand massiert, knetet und Blutzirkulation anregt, wenn wir also keinen mechanischen Fehler haben, wie zum Beispiel ein Wobbler-Syndrom oder wie zum Beispiel, da gibt es ja einige wirklich blöde Diagnosen, wie zum Beispiel, was würde mir noch einfallen, kaputte Beckenbänder zum Beispiel oder wie zum Beispiel schwere neurologische Störungen in der HBS. Ja, also diese Fälle, bei denen man tatsächlich sagen kann, es ist jetzt relativ egal, was wir machen und ob wir auch mit einer Kerze irgendwie um das Pferd rumtanzen oder nicht, da wird sich nicht viel verändern an dem Befund, der da ist. Wir können es nur lieb haben und können die Zeit so schön gestalten, wie es möglich ist, die uns bleibt. Und das darf ja auch viel wert sein. Aber weg geht's jetzt eben nicht mehr. Genau, aber bei allen anderen Pferden würde das ja helfen. Es hätte ja einen positiven Effekt, nicht wahr? Das heißt also, wir haben eine hohe Behandlungsdichte. Was wurde noch empfohlen? Noch empfohlen wurden einige dieser Spezialmaßnahmen, die es dann in dem Kurs gab. Dazu gehörte zum Beispiel auch eine passive Mobilisation der Vordergliedmaße. Empfehle ich in unseren Trainingsplänen auch immer mal wieder, wenn das bei dem einen oder anderen Kandidaten indiziert ist, empfehle ich das sehr, sehr gerne wieder und immer wieder. Und es wurden dann Veränderungen im Trainingsplan empfohlen, zum Beispiel nicht reiten für 3 Monate, für 6 Monate, für 12 Monate. Und es wurde empfohlen, die Umgebung zu wechseln. Denn das Nervensystem kann nicht heilen in der Umgebung, in der es beschädigt wurde. Das bedeutet Umzug. Das bedeutet dann hoffentlich auch eine Verbesserung der Lebensumstände. Und dass Lifestyle Changes einer der wirklich krassen Hebel ist, die wir so haben in der Reha und in der, nicht nur in der Reha, sondern auch in der Gesunderhaltung des Pferdes. Ja, darüber haben wir hier schon oft gesprochen, ne? Was es auch gab obendrauf, war ein Trainingsplan, teilweise mit propriozeptiven Maßnahmen, teilweise mit koordinativen Maßnahmen. Das wurde uns aber nicht erklärt. Das hätten wir wahrscheinlich. Nee, gehört ja nicht zum Gehirn. Deswegen wurde das leider auch nicht am Ende der Fortbildung. Ja, schade. Das hätten wir auch für 12.000 Euro nicht gelernt. Dieser Trainingsplan, der also strikt eingehalten wurde und dann eben mussten diese Maßnahmen zu Beginn 3-mal am Tag, manchmal sogar bis zu 12-mal am Tag durchgeführt werden und später dann ausschleichend und mit steigendem Training, aber immer noch lebenslang mindestens 1-mal am Tag. So, dass Physiotherapie, dass gute Haltungsumstände, dass ein durchdachter Trainingsplan und das Nichtreiten den meisten Pferden bei der Gesundheit hilft und dass mehr Ausreiten als in der Halle reiten den meisten Pferden bei der Gesunderhaltung hilft, brauche ich euch ja keinem mehr erzählen, das wissen wir doch jetzt alle. Jetzt ist also die Frage, was hat wirklich geholfen? Was hat wirklich geholfen, die Stimmgabel auf den Trapezius zu halten oder der ganze Rest an Management, der außenrum gemacht wurde. Und ich würde jetzt hier mal behaupten, wahrscheinlich der ganze Rest an Management, der außenrum gemacht wurde. Was lerne ich daraus? Vielleicht muss ich strenger werden mit unseren Besitzern. Ich muss die vielleicht noch ein kleines bisschen mehr belasten, als wir das sowieso schon tun. Die müssen nicht 1-mal am Tag mobilisieren, sondern 5-mal am Tag. Nein, ganz im Ernst. Was ich gelernt habe, ist, man kann X für ein U verkaufen zu lassen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass Nichtwissen vor allem das Problem ist. Denn ich glaube, wir müssen eins an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass nur das existiert, was wir messen können. Das glaube ich nicht. Das wäre auch ziemlich arrogant. Ich glaube ganz sicher daran, dass es ganz viele Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können. Vielleicht noch nicht, vielleicht aber einfach auch nie. Und ganz ehrlich, ich finde es gut. Ich finde, das macht das Leben spannend. Und ich möchte vielleicht auch gar nicht in einer Welt leben, in der alles vollständig erklärbar ist. Ich finde, Pferde dürfen uns überraschen und Beziehungen dürfen viel mehr sein als der eine oder andere Messwert. Ich finde, das Leben darf ein großes Geheimnis werden. Wir müssen gar nicht alles totmessen, um verantwortungsvoll zu handeln. Das größere Problem, wenn wir uns diesen Kontext jetzt angucken, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist das, was wir eigentlich wissen dürften oder das, was wir nicht wissen. Und wenn wir nicht wissen, eben als Wissen verkaufen oder wenn wir, wenn Menschen zum Opfer werden. Und ich glaube, ein Teil des Problems, und das ist ja das, wofür wir hier bei Equidemia antreten, ein Teil des Problems ist einfach der fehlende Kontext. Und ich glaube, es ist total legitim zu sagen, also ich habe mich mit einer Kollegin darüber unterhalten, ich arbeite manchmal, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen im Podcast, ich arbeite manchmal mit Farblichttherapie. Gibt es dazu belegbare Studien? Ja. Ihr bitte nicht. Also da gibt's viel Wischi-Waschi, Pseudo-Wischi-Waschi dazu. Legt ist davon gar nichts. Da erzählen viele Leute irgendwas von Frequenzen oder Frequenzschwingungen. Aber ich finde es total legitim zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich sehe aber, dass die Ponys sich darüber freuen. Also machen wir das mal, wenn es klappt. Finde ich total legitim. Das ist ehrlich, sauber, total erwachsen. Nicht sauber ist es zu sagen, diese Methode wirkt, weil das Nervensystem über diesen spezifischen Mechanismus reagiert, wenn der Mechanismus am Ende des Tages überhaupt nicht belegbar ist. Vielleicht gibt es den noch nicht mal. Oder auch solche Sachen wie, dieser Test zeigt uns objektiv, was los ist, wenn der Test weder validiert noch reliable ist und noch sinnvoll mit funktioneller Bewegung verknüpft ist. Das sehen wir zum Beispiel bei PSSM2 und bei MIM, da wird den Leuten was vom Pferd verkauft, in Anführungsstrichen. Und die glauben das. Bei, sagen wir mal, 10% aller Pferden hat die Erhöhung des Proteingehalts geholfen, weil die kein PSSM2 hatten, sondern eben Proteindefizit. Bei allen anderen Pferden hilft das nicht, sondern laufen die her hinter dem nächsten Supplement, hinter diesem, jenem, hinter welchem. Und ich finde das so tragisch, denn diese Pferde haben ja was. Und diese Menschen, die dazugehören, die machen sich Sorgen. Oft haben die übrigens neurologische Probleme, einfach unentdeckt werden, weil man versucht, das mit Vitamin E wegzufüttern. Das geht aber nicht. Vielleicht könnten wir den Pferden tatsächlich sogar helfen, wenn die eine ordentliche Diagnose hätten und wenn die richtig angeguckt werden und wenn wir denen nicht einfach irgendwie so ein Wunderheilmittel oben drüber stülpen. Oder wir sehen das bei equinem Asthma. Ja, dann wird das Asthma vielleicht im allerbesten Fall noch irgendwie mit Bedampfen und Heuwaschen behandelt. Aber was tatsächlich darunter liegt und ob es da noch andere Gründe gibt, warum die Lunge in Mitleidenschaft gezogen ist, das gucken wir nicht an. Und wir könnten doch diesen ganzen Pferden, könnten wir doch helfen, wenn wir nicht auf solche Scharlatane reinfallen würden. Und das ist der Punkt, der mich so aufregt, verdammt nochmal. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Das bedeutet also, wenn wir hier reden über evidenzbasiertes Pferdetraining und über Equidemia reden, dann würde ich total gerne sagen, wir haben die Lösung für alle Probleme, haben wir aber nicht, weil es sie nicht gibt, weil das Leben so viel komplizierter ist, als es in einfache Modelle passt. Ganz oft können wir einfach wichtige Tipps geben und sagen, da vielleicht nochmal hingucken, da vielleicht nochmal Diagnostik machen. Wir können testen, wir können Funktionalität testen und wir können dann auch sagen, okay, das ist im tolerablen Bereich. Hier können wir mit einem Trainingsplan drangehen und gucken, macht Bewegung ist besser oder macht Bewegung ist schlechter. Die ganzen Lifestyle-Changes und so einbauen, über die wir gerade schon mal grob gesprochen haben, die Ernährung anpassen, die Ernährung kontrollieren und sinnvolle Bewegungspläne machen und auch darüber sprechen, dass keiner braucht mir was von Polyvagaltheorie erzählen, wenn das Pferd nur zweimal am Tag 3 Kilo Heu kriegt und den Rest der Zeit Hunger haben muss. Also jetzt mal ernsthaft, braucht mir keiner was von einem erhöhten Erregungslevel erzählen und dass wir in der Reitbahn mit den Pferden meditieren müssen. Die haben einfach Hunger, ganz stumpf, die haben Hunger. Und das ist mein Punkt. Ich hätte so gerne, dass wir diese multidisziplinären Zusammenhänge erkennen können und benennen können, denn damit würden wir so vielen Pferdemenschen und so vielen Pferden einfach tatsächlich helfen. Und am Ende des Tages sparen wir noch die 12.000 Euro für die Weiterbildung, die uns wahrscheinlich sowieso nichts bringt. Das heißt also, von der Evidenzlage können wir immer dann sprechen, von der Evidenzlage können wir immer dann sprechen, wenn wir ganz klar verknüpfen können und sagen können, das haben wir gemacht als einzelne Maßnahme und das hat sich am Ende des Tages um Prozent gefühlt verbessert oder wir haben eine höhere Funktionalität bekommen. Dann sprechen wir von der Evidenzlage. Immer dann, wenn wir so Potpourri an verschiedenen Maßnahmen haben, dann wissen wir nicht, was wirkt und was nicht wirkt. Und wenn es dann auch noch wissenschaftlich auf wirklich schwachen Füßen steht, würde ich die Finger davon lassen. Das ist zumindest das, was ich für mich als Wahrheit gefunden habe. Was ich auch als Wahrheit gefunden habe, ist, ich darf meinen eigenen Fähigkeiten viel mehr vertrauen, denn glücklicherweise weiß ich schon eine ganze Menge. Und was ich auch für mich herausgefunden habe, ist, den einen Zauberlöwenzahn, egal wie doll wir uns den wünschen, den gibt's nicht. Auch nicht hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen und Schneewittchen hat ihn auch nicht gefuttert. Es wäre total schön. Es wäre total schön. Falls ihn doch bitte jemand findet, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Ich bringe den Kaffee mit. Ich bin sofort dabei. Ich mache das Picknick, ich mache die Party, ich veranstalte die Fortbildung. Ich möchte es auch wissen. Aber das Leben ist so viel komplexer und tatsächlich sind es ganz oft die unspektakulären Dinge, die die Tragenden sind, die die tragenden Bausteine in Reha und Management sind. Wir haben darüber gesprochen, die angepasste Ernährung, die Pferde aus der Adipositas zu führen, falls eine vorhanden ist, aber eben auch bedarfsgerecht zu füttern, bedarfsgerecht und leistungsgerecht zu trainieren. Gute Trainingspläne anzupassen, individuelle Trainingspläne, also auf das, was in dem Pferdeleben relevant ist, anzupassen. Vielleicht auch auf die Läsion anzupassen. Wir dürfen das Management uns angucken und das Leben muss überhaupt nicht perfekt sein, sondern schön. Das würde doch reichen, wenn wir es schön miteinander haben. Das fände ich gut. Das Leben muss nicht perfekt sein, sondern ein bisschen mehr als nur Überleben wäre doch schön. Und wir sind immer wieder erstaunt dadurch, wie resilient Pferde sind, wie viel wir machen können mit ganz wenig Aufwand. Ich persönlich finde es einfach unverantwortlich, die Menschen immer wieder in die Schuld- und Schamfalle zu locken. Sowohl die Professionals, denen wir immer wieder vorwerfen, du hast nicht genug getan und deswegen kannst du dem Pferd nicht helfen, als auch den Reitern und Trainern, die genau in die gleiche Falle tappen und sich dann teilweise hoch verschulden, um die eine oder andere Fortbildung noch zu machen. Und dann kommen sie mit hochtrabenden Griffen um die Ecke und wenn wir genau hingucken, steckt nichts dahinter. Das ist einer der Gründe, das ist eines der Dinge, was wir versuchen in der Masterclass aufzufangen. Wir versuchen Kontext zu geben, wir versuchen euch eine Art Grundlagenstudium zu geben, so dass ihr ein X von einem U unterscheiden könnt, so dass ihr nicht nur wisst, wie man sinnvoll oder dass ihr nicht nur wisst, was man weiß. Und das, was wir wissen, ist schon eine ganz schöne Menge. Das, was man weiß, sinnvoll einzusetzen, sondern auch noch wisst, wenn ihr dann hinterher noch weitersucht und viele von uns tun, dass ihr seht, ich bin ja auch immer unterwegs, so ein bisschen einzusortieren, womit möchte ich meine Zeit verbringen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wo lerne ich nur Quatsch. Und nochmal, nicht alles zwischen Himmel und Erde muss bewiesen werden. Wild werde ich immer dann, wenn mir jemand verkaufen möchte, dass das bewiesen wurde, dann ist da nichts hinter. Das finde ich wirklich traurig. Also, in diesem Sinne, falls ihr Lust habt, tragt euch dann schnell ein. Am Montag haben wir eine Infoveranstaltung zur Masterclass. Wir haben ein paar Restplätze noch frei. Im September geht's los. Lasst euch ausbilden. Findet Kontext, habt Spaß damit und lasst euch die Zeit bei euren Pferden nicht verderben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich sehe euch am Montagabend. Bis bald.